Markus, wir sprechen über deine aktuelle Multivisionsshow und erfreulicherweise waren ja in Stuttgart am Dienstag 130 Leute anwesend. Wie bist du denn insgesamt bisher mit deiner Show durch die Corona-Pandemie gekommen?
Naja, den Umständen entsprechend ganz gut. Wir haben natürlich mit den Auflagen, die wir auch durchsetzen oder umsetzen, weniger Zuschauer als früher. Viele Leute trauen sich auch gar nicht mehr zu kulturellen Veranstaltungen zu gehen. Aber ich muss sagen, die, wo kommen, die halten sich dran. Da gibt es auch keine Diskussionen. Und bisher ist jede Veranstaltung wunderbar abgelaufen, ohne jegliche Vorfälle. Und das finde ich sehr schön, gerade in so schwierigen Zeiten noch Kultur machen zu dürfen. Wobei man merkt schon, die letzten ein, zwei Wochen, es werden nicht mehr Gäste, es werden zusehends weniger. Und so wie es jetzt im Moment die pandemische Lage sich zuspitzt, gehe ich auch davon aus, meine Tour läuft bis zum 6. Dezember. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jeden Abend noch machen werde, so wie sich's jetzt, anbahnt.
Okay, werden die dann eventuell verschoben oder fallen die einfach aus?
Also wir haben jetzt schon immer wieder Vorträge verschoben und ich denke mir, dass die dann auch wieder irgendwann neu angesetzt werden. Wir wollen ja mit unserer Arbeit nicht aufhören. Ich würde mir sogar wünschen, dass wir dann verstärkt erst weitermachen, tatsächlich, wenn so den Großteil der ganzen Wellen hinter uns liegt, um dann auch wieder so ein bisschen in eine Aufwand- und ergebnisorientierte Arbeit zu kommen. Weil im Moment ist natürlich der Aufwand sehr viel höher als das, was an Besuchern bei rauskommt, wobei ich da sehr dankbar bin, mit Greenpeace auf Tour zu sein, eben weil wir ja diese Botschaft im Schwerpunkt haben und nicht das Geld verdienen.
Wie gesagt, Greenpeace International wird ja dieses Jahr 50 Jahre alt und deine Show zeigt eindrücklich, dass die ökologischen Probleme nach diesen 50 Jahren nicht gelöst sind. Was könnte Greenpeace oder müsste Greenpeace was anders machen?
Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich finde, also dadurch, dass ich das Glück hatte, die letzten 20 Jahre mit Greenpeace sehr eng verbunden zu sein, ohne Teil zu sein, ich bin ja immer auf selbstständiger Basis tätig, kann ich schon sagen, dass der Faktor, den Greenpeace in die Geschichte eingebracht hat, dass der nicht unwesentlich ist. Also gäbe es Institutionen wie Greenpeace nicht, die sich tatsächlich zwischen Entwicklungen stellen, sähe es noch viel schlimmer aus auf dem Planeten. Und klar kann man sich fragen, ist die eine Entwicklung so eine Organisation, die weltweit macht, die richtige oder sollte man lieber einen anderen gehen? Manche plädieren mehr für zivilen Ungehorsam, manche plädieren mehr für einen weicheren Kurs. Aber insgesamt glaube ich schon, dass also für mich grundsätzlich ausschlaggebend dessen, dass ich bei Greenpeace dabei bin und da mitmache, ist einerseits der absolute Gewaltlosigkeit und dass wir kein Geld von Industrie und Politik annehmen. Das sind für mich die Grundlagen für dieses sehr erfolgreiche Arbeiten. Und wenn man mal die Probleme beiseite lässt, dann ist Greenpeace sehr erfolgreich. Also es gibt ja ganz viele Dinge, wo Greenpeace maßgeblich in der Entwicklung mit dabei war, sei es jetzt bei dem FCKW aus den Kühlschränken oder auch der Entwicklung eines Autos, das sehr wenig Benzin braucht und. Also es gibt ganz viele Dinge und inzwischen, ich glaube, vielleicht, wenn man das überhaupt als Problematik sehen möchte, früher in den 80ern, 90ern, da gab es noch mehr diese sehr medialen Geschichten, wo man halt sich an irgendwelche Kraftwerke gehängt hat oder vor irgendwelche Wale geschmissen. Viele Dinge passieren heute tatsächlich am Verhandlungstisch und gehen so ein bisschen unspektakulär an den normalen Menschen vorbei. Aber da passieren eigentlich die größeren Hebel. Natürlich gibt es immer wieder auch spektakuläre Aktionen, aber die Welt hat sich halt auch gewandelt und auch der politische Einfluss, den Greenpeace hat, ich denke, das darf man nicht unterschätzen, auch gerade an zum Beispiel an den Klimakonferenzen, wo man natürlich auch immer sagen kann, da passiert ja nichts und überhaupt. Und auch wenn aus meiner Sicht natürlich sich viel zu wenig tut oder zu langsam, hat sich tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren das Narrativ ganz klar verschoben dahin, dass Klima ein Problem ist und dass wir was tun müssen. Problem ist nur die Geschwindigkeit und dass halt eben diese Widerstände da sind und die da eben, weil das alles so verkompliziert ist, ist ein starkes Greenpeace wichtiger denn je.
Okay, und du selbst bist ja jetzt schon 30 Jahre im Fotografengeschäft und dokumentierst Artenschwund und Klimawandel. Bist du da nicht auch ein bisschen deillusioniert oder anders gefragt, wie kann die Menschheit noch die Kurve kriegen?
Das ist letztendlich auch so eine Frage, die kann man nicht einfach beantworten. Denn natürlich bin ich desillusioniert, natürlich verlieren wir ganz, ganz viel. Also wir haben ja auch schon ganz viel verloren. Ich meine, wenn du heute 10 Leute hernimmst aus verschiedenen sozialen Schichten und verschiedenen Einstellungen, da werden dir immer noch ein Teil sagen, ist doch alles in Ordnung. Ist doch super, wir haben die Supermärkte voll und uns geht's gut. Und dann wird es aber immer welche geben, die auch sagen, hey, was, guck mal, was wir schon verloren haben. Und da gehöre eher ich dazu, weil ich eben auch das Glück hatte, diese letzten 30 Jahre den Planeten anzugucken. Und wenn man sieht, wie viele Menschen heute schon leiden unter der Klimakatastrophe, unterm Artensterben, und wenn man sieht, wie viel Natur faktisch schon weg ist, dann kann man auch sagen, es ist 5 nach 12, besonders wenn man weiß, wie wenig Zeit man noch hat. Und jetzt ist die Frage, wo setze ich an? Was ist die Erzählung, die ich habe, um in der Gesellschaft, und zwar in der globalen Familie, möglichst noch viel zum Guten zu wenden. Weil wenn ich in dem Moment, wo ich sage, es ist alles scheiße, dann machen natürlich auch die meisten nicht mit und Party geht noch bis zu kurz vor Schluss. Und ich glaube, wir sind nach wie vor in einer Phase, wo tatsächlich das Maximum an Katastrophe noch nicht auf dem Weg ist, aber die Katastrophe ist in vollem Gange. Und je nachdem, wie wir uns jetzt da einsetzen und wie wir jetzt Dinge auch umkehren oder abstoppen, kann was anderes bei rauskommen. Dass die Welt nie wieder so aussieht wie vor 100 oder 500 Jahren, ist klar. Aber es kann wieder was Neues geben. Ich denke, wir sind im Moment noch in einem sehr starken Wachstum, wo die Menschheit wahrscheinlich noch mal 1, 2, 3 Milliarden mehr wird, bevor sich das dann einebnet. Und wir werden noch ganz viel Natur und Arten verlieren. Und die Frage ist, wie sieht die Welt aus? Wenn wir uns jetzt verändern, können diese vielen Milliarden Menschen mit den wenigen Rohstoffen friedlich zusammenleben oder können sie es nicht? Momentan, so wie es im Moment die letzten 10, 20, 30 Jahre aussieht, hauen wir in die Komplettkatastrophe. Also da bin ich auch überzeugt, wir sind auf dem Weg in eine Situation, die der Mensch in seiner Geschichte so noch nie friedlich gelösen konnte. Und er wird es auch hier nicht friedlich lösen, weil da ist es dann tatsächlich, wir reden von globalen Millionen von Flüchtlingen, wir reden von Misswirtschaft in vielen Teilen der Welt, weil es nicht mehr genug regnet. Also das sind alles Dinge, die kommen und die sind da und wir haben schon viel verloren. Und trotzdem in dem Prozess des Wandels jetzt, gerade von der Klimakonferenz Kopenhagen bis Glasgow, das sind 13 Jahre, das ist viel zu viel Zeit verstrichen, aber das Narrativ hat sich verändert. Inzwischen ist fast jedem klar, wir müssen was tun. Und im Moment ist eigentlich nur noch, ist nicht mehr die Frage, das zu leugnen, die Leugner sind vorbei, aber die Blockierer gibt es noch, die Verlangsamer, die Ausbremser. Ja. Die Frage ist, wie lassen wir uns weiter ausbremsen und sterben am Schluss der Geschichte 80% der Arten oder nur 60? Das mag wirklich einen Unterschied machen. Und jede Art, die in einem Lebenskreislauf der Erde noch existiert am Schluss, mag vielleicht ein Stabilisierungsfaktor sein, dass sich Wälder wieder erholen können, dass man den Klimawandel auf, ich hoffe, um die 2 Grad stabilisiert bei 1,5. Da müsste jetzt tatsächlich bald ein Wunder geschehen. Also die Geschichte ist nicht auserzählt und wie sie am Schluss endet, wie unsere Kinder leben werden, ist noch meiner Meinung nach völlig offen. Dass es kein Paradiesleben sein wird, so für alle ist genug da und es ist die Erde ist nach wie vor das Naturparadies, die Geschichte ist, glaube ich, oben.
Du hast Krieg und Vertreibung genannt oder Flüchtlingsströme, hast du das während deiner Fotoreisen selbst irgendwo erlebt? Hast du da ein Beispiel?
Naja, also ich bin ja in den letzten 20 Jahren sehr viel in Naturräumen unterwegs. Ich sehe, wie die Regenwälder dahin schmelzen. Ich sehe, wie die Strände mit Müll zu gepflastert werden. Ich sehe Korallenriffe sterben, tot sein. Ich sehe Gletscher schmelzen überall auf der Welt. Und ich bin medial angebunden. Also ich habe jetzt selber nicht irgendwelche Flüchtlingsströme bisher begleitet, weil das auch nicht primär mein Thema war. Aber wir wissen, dass durch all diese Dinge, die auf der Welt passieren, Menschen schon heute ihre Heimat verlieren. Das heißt, ich glaube, 2019 waren es allein 2 Millionen, die weg mussten von dem, wo sie gelebt haben, weil das Klima sich so verändert hat, dass sie eben an der Stelle, wo sie leben, nicht mehr leben können. Und das wird sich potenzieren in den nächsten Jahren. Und da braucht man nicht 50 Jahre warten, da sind wir mittendrin. Und deswegen ist es so geboten, dass wir möglichst schnell handeln.
Okay. In deiner Show zeigst du auch Bilder vom Küstenregenwald in Brasilien. Das ist ja was ganz Besonderes für dich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe in dem Multivisionsvortrag. Warum ist der so wertvoll und wie viel ist denn davon noch übrig?
Ja, die Mata Atlantica, das ist tatsächlich der Küstenregenwald, den kein Mensch kennt. Den kannte ich auch nicht, bevor ich da nicht mit meinem Freund Louis 2012 ankam. Wir hatten damals bei Naturwunder Erde tatsächlich uns vorgenommen, wir wollen die Gründe, warum es den kaum noch gibt, erörtern und haben dann halt ein Tier rausgenommen, das vom Aussterben bedroht war, die Goldkopflöwenäffchen. Die haben wir fotografiert und dann bin ich in diese Geschichte reingeraten wie ein Sog, weil ich da natürlich, das ist ja die, wo die Show gesehen haben, bekannt, da meine Frau kennengelernt habe. Wir leben heute dort in diesem Gebiet. Und es ist deswegen so, ich sag mal, besonders jetzt abgesehen von meiner persönlichen Geschichte, dass es tatsächlich eigentlich der artenreichste Lebensraum der Welt ist. Also das gibt mehr Arten in der Mata Atlantica als zum Beispiel im Amazonas, dem großen Bruder. Die Mata Atlantica ist heute, da kann man sich so ein bisschen auch streiten, ist es, also sagen wir mal so, der ganz große Teil ist weg, weil ein ganz großer Teil der Brasilianer lebt heute dort. Die ganzen Millionenstädte sind da. Und es gibt eigentlich kaum noch große zusammenhängende Flächen. Also wenn man mal die reinen Urwaldgebiete nimmt, sind vielleicht noch 7% da, die aber dann zerstückelt in kleine Flächen. Und das ist natürlich für die im Wildnis lebenden Tiere schwer, von einem kleinen Waldstück ins nächste zu kommen. Und bei uns, wo ich lebe, an der Kakaoküste, ist zumindest der Wirtschaftsfaktor Kakao noch so ein Beitrag zum Erhalt ein Teiles dieser Wildnis, weil die großen Bäume der Mata Atlantica dienen da als Schattenbäume. Und da, wo wir tatsächlich diese Kakaofarm haben, unter anderem die auch von meiner Frau, da gibt es noch relativ viel Artenvielfalt. Also da ist mal eine Wirtschaftsform praktiziert worden in Brasilien, die nicht nur auf Zerstörung basiert. Also das ist ziemlich cool. Und für mich ist halt da tatsächlich jetzt meine zweite Heimat. Wir haben da ja unser kleines Umweltprojekt, wo wir alte Farmen kaufen und wieder Regenwald pflanzen, da wo Kühe standen. Diese naturnahe Kakaokultur, die wollen wir fördern.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr bringt da die Ökonomie und die Ökologie dadurch in Einklang, dass die Kakaobäume genutzt werden. Aber die wachsen dann besonders gut oder wachsen nur dann, wenn sie im Schatten der großen Urwaldriesen stehen.
Ja, genau. Im Prinzip ist das richtig. Also es ist so, man hört immer wieder auch heute, dass für Schokoladenherstellung Urwald gerodet wird, ob das jetzt in Kolumbien oder sonst wo ist. Und das hat man an der brasilianischen Kakaoküste tatsächlich besser gemacht. Da durften die großen Bäume stehen bleiben. Das heißt, der Kakao wurde unten angepflanzt in die unteren Baumschichten. Der wird so 4-5 Meter hoch. Das bedeutet, dass ein relativ großer Teil der natürlichen Kreisläufe des Waldes gesund geblieben sind. Und deswegen gab es auch in den Kakaowäldern noch diese Goldkopflöwenäffchen, die wir dann fotografiert haben. Wir haben die nicht fotografiert in einem Wildnisgebiet, sondern auf der Kakaofarm, in die ich mich dann verliebt habe, sozusagen in die Besitzerin, weil eben diese Plantagen so naturnah sind. Und das ist schon schön, weil und da kommt dann halt für mich dieser Spruch, wir müssen die Ökonomie mit der Ökologie befrieden. Das funktioniert auch in viel mehr Fällen, als man denkt. Also die Natur nicht kaputt machen, um sie zu nutzen, sondern sie zu nutzen, um sie zu nutzen, ohne sie kaputt zu machen. Und das geht halt, indem wir Kakao ohne Gift anpflanzen und oben drüber springen die Äffchen und wir haben unheimlich viel Insekten. Wir haben eigentlich fast alle Arten, bis auf die ganz großen Tiere, die früher mal waren, hier noch in unseren Wäldern. Und das lohnt sich, da einen Blick drauf zu werfen. Deswegen wollen wir mit unserem Umweltprojekt AMAP auch so eine Art Leuchtturmprojekt sein, zu sagen, guck mal, das geht auch anders. Wenn du natürlich Gewinnmaximierung machst und sagst, ich will jetzt in möglichst kurzer Zeit möglichst viel rausholen, dann haust du den Wald weg, baust dreimal so viele Kakaobäumchen an, tust Gift drauf schmeißen und hast dann halt eine Agrarwüste, aber die ist langfristig nicht besser. Mhm. Das wissen wir von vielen anderen.
ein Teil eures Projekts ist ja auch auf ehemaligen Rinderweiden oder Rinderfarmen eine Wiederaufforstung zu machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Prozent der Bäume sind dann die Kakaopflanzen?
Also wir von AMAP pflanzen überhaupt keine neuen Kakaobäume, sondern da, wo wir tatsächlich, wenn wir eine Farm kaufen, dann ist bei uns in der Region immer ein Teil Kuhlandschaft, also Kuhweide, und ein Teil steht noch der Kakaowald. Und da, wo wir dann tatsächlich pflanzen, wird Wildnis gepflanzt. Wir pflanzen keine neuen Kakaoplantagen. Das heißt, diese Korridore, die wir dann schaffen, das sind so 30 bis 35 Hauptarten des Mata Atlantica, um so die Vielfalt wiederherzustellen. Was wir nur tun, ist, die vorhandenen Kakaowälder zu weiter zu bewirtschaften unter sehr strengen Vorgaben, um dann tatsächlich Menschen in Lohn und Brot zu bringen und tatsächlich auch mit der Schokolade, wir haben auch inzwischen unsere eigene Schokolade, da auch wieder Gelder für die Projekte zu sammeln. Die einzigen, die bei uns tatsächlich verlieren in diesem Konzept, das sind die Kühe, aber von denen haben wir eh genug. Also insofern, die fliegen raus und dafür kommt also an die Stelle von den Kuhweiden wieder artenreicher Wald.
Mhm. Dann zum Schluss noch eine Frage in die Zukunft. Über dich steht ja geschrieben, dass Neugier dich antreibt. Wie ist es jetzt nach 30 Jahren Berufsfotografie? Wie viel von der Neugier ist noch geblieben und welche sind deine nächsten Projekte?
Ja, ist eine schöne Frage. Corona hat natürlich auch noch mal viel verändert, ausgebremst und Zeit zum Nachdenken gegeben. Ich werde meinen beruflichen Schwerpunkt, abgesehen davon, dass ich mit Greenpeace im Team weiterarbeiten möchte, werde ich nach Brasilien verlegen, auf die Farm. Wir werden da auch mit der Familie leben wollen. Und ich habe immer noch große Neugierde, aber mit 52 ist körperlich und geistig alles anders als wie mit 32, das ist klar. Und ich möchte in Zukunft mehr, auch weil das die technische Entwicklung inzwischen zulässt, mehr mit bewegten Bildern arbeiten. Also ich sehe mich so als Geschichtenerzähler, als der Produkte, Medienprodukte macht, die in diesem Spektrum sind, den Wandel der Gesellschaft in die Nachhaltigkeit im eben ökologischen, sozialen Spektrum. Und da bin ich mal gespannt. Das ist jetzt gerade so für mich von diesem auf nächstes Jahr ein großer Schritt. Da ändert sich auch viel und ich hoffe, dass wir da kleine Beiträge leisten können, die Gesellschaft einzustimmen, dass es eben mit der Natur besser geht als gegen sie.
Gut, dann sind wir auch gespannt, was noch kommt. Markus, ich wünsche dir viel Erfolg für den Rest deiner Tour und Dankeschön. Viel Spaß und Erfolg auch in Brasilien bei deinen Kakaopflanzen. Und wir sehen uns garantiert irgendwann wieder auf der nächsten Show.
Ganz sicher. Alles Gute euch und bleibt am Ball. Tschüss.